Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Sandra Pfister, herzlich willkommen. Gestern und heute haben sich die Kultusminister getroffen. Man sollte meinen, sie hätten über die glatte 3 im PISA-Bildungstest sinniert und die sich sehr zu Herzen genommen. Aber eigentlich stand ganz was anderes auf der Agenda, darüber reden wir gleich. Unter anderem war es der Lehrermangel, da sollte man eigentlich oder wollte man mit ausgebildeten Lehrern aus dem Ausland was gegen tun. Mit Flüchtlingen, das klappt aber nicht, ein entsprechendes Programm wird eingestellt. Sie erfahren gleich wieso. Der neuerliche PISA-Schock, der trifft die Kultusministerkonferenz in einem für sie nicht ganz so starken Moment. Es ist nämlich das erste Treffen, nachdem Bayern allen voran und dann Baden-Württemberg hinterher den Nationalen Bildungsrat torpediert haben. Dieser Bildungsrat, der sollte die renommiertesten Bildungsforscher und Praktiker versammeln, um Bildungspolitiker stärker anzuleiten. Denn, sagen viele Kritiker, bislang treffen die viele Entscheidungen oft aus dem Bauch heraus oder um den Wählern zu gefallen. Bayern wollte sich aber da nichts vorschreiben lassen. Die Begründung hieß, wir ziehen jetzt die Reißleine, weil wir glauben, da soll am Ende so eine Art weichgespültes Zentralabitur bei rauskommen. Angesichts der mittelprächtigen PISA-Ergebnisse sind die Kultusminister aber doch unter Druck, mit irgendeinem produktiven Ergebnis um die Ecke zu biegen. Christiane Habermals sagt uns das Ergebnis von heute. Es soll jetzt doch einen nationalen Bildungsrat geben.
Ja, es soll einen nationalen Bildungsrat geben, aber der Bund soll darin nur noch am Katzentisch sitzen. Darauf verständigten sich die 16 Kultusminister der Länder bei ihrem letzten Treffen in diesem Jahr in Berlin. Um den Bildungsrat hatte es zuletzt heftigen Streit gegeben, nachdem Bayern und Baden-Württemberg nach monatelangen Verhandlungen aus dem Projekt ausgestiegen waren. Sie argumentierten, der Bund könnte darüber in die Bildungshoheit der Länder eingreifen wollen. Das Gremium, das von der Großen Koalition beschlossen worden war, sollte für mehr Transparenz und Vergleichbarkeit im Flickenteppich der Schulsysteme sorgen. Jetzt wollen die Länder es alleine machen, ohne den Bund. Es solle ein Gremium geschaffen werden, das die langen Linien in der Bildungspolitik ziehen solle, Kontinuität in die Beratungen bringe und wissenschaftliche Expertise einbringe, erklärte der hessische Kultusminister und turnusmäßig amtierende Präsident der Kultusministerkonferenz Alexander Lorz heute in Berlin.
Das ist die Aufgabenstellung, die hätte dieser nationale Bildungsrat gehabt. Die soll auch das neue Gremium, das wir jetzt als Kultusministerkonferenz einrichten wollen und werden, soll das auch entsprechend haben. Und wir haben uns alle 16 Länder auch dazu verpflichtet, zu sagen, ja, wir glauben, dass ein solches Gremium uns weiterbringt. Wir wollen das durchführen, aber wir wollen eben diese politische Debatte dieses Jahres, die im Wesentlichen auf Friktionen zwischen Bund und Ländern hinauslief, die wollen wir an dieser Stelle ausklammern.
Ausgeklammert wird auch weitgehend die Beteiligung von Vertretern des Bundes. Die sollen jetzt nur noch bei gemeinsamen Fragestellungen mit herangezogen werden. Satisfaktionsfähig ist dieses Beratungsgremium damit auch für Lorz Parteifreundin Susanne Eisenmann, CDU-Kultusministerin von Baden-Württemberg.
Weil es eben nicht richtig ist, dass Berlin Vorgaben macht und die 16 Bundesländer, die die Zuständigkeit haben, diese dann umsetzen sollen. Ich glaube nicht, dass etwas besser wird, wenn es zwingend aus Berlin kommt. Da gibt es durchaus Beispiele. Und ich glaube auch nicht, dass es richtig ist, dass Berlin zuständig ist für die Schule in Neukölln und für die Schule im Allgäu.
Klar ist, ein Bildungsrat ohne den Bund wird nicht die ganze Bildungskette in den Blick nehmen können, denn für Kindergärten und berufliche Bildung ist in Teilen der Bund zuständig. Und es bleibt die Frage, wie politisch wirksam und unabhängig das wissenschaftliche Beratungsgremium am Ende sein wird, wenn die Bildungsminister der Länder die Agenda vorgeben. Über die genaue Ausgestaltung des Gremiums werde noch gesprochen werden müssen, räumte Lorz ein.
Sie werden sicherlich Aufträge formulieren an diesen Bildungsrat, aber ich bin überzeugt, es wird sich ein Verhältnis zwischen uns einspielen, dass uns der Bildungsrat auch von sich aus mit Ideen versorgen wird. Also nachdenken können und werden wir ihm sowieso nicht verbieten.
Und Bundesbildungsministerin Anja Karliczek? Die hielt sich in einer ersten Reaktion mit Kritik am Ausschluss des Bundes zurück. Auch wenn es, wie sie betonte, nach den jüngsten PISA-Ergebnissen einmal mehr eine nationale Kraftanstrengung in der Bildung brauche. Die CDU-Politikerin erklärte,
dass wir weiter die Hand reichen werden, um wirklich die Verzahnung unserer verschiedenen Bildungsinstitutionen hinzubekommen. Ich bin froh, dass die Länder eben auch diesen Druck an dieser Stelle jetzt sehen, dass da wirklich auch was passieren muss.
Mehr Kooperation in der Bildung zwischen den Ländern soll es künftig auch über einen Staatsvertrag geben. Auch darauf verständigten sich die Kultusminister. Bereits im nächsten Jahr soll ein gemeinsamer Textentwurf vorgelegt werden. Und die KMK gab ihre neuen Berechnungen zum Lehrerbedarf für die nächsten 10 Jahre bekannt. Danach erwarten sie weiter Engpässe an Berufsschulen und in der Sekundarstufe 1. An den Grundschulen klafft die größte Lücke, da werden bis 2023 insgesamt rund 12.400 Lehrer fehlen. Erst ab 2024 werde sich die Situation entspannen. Bei den Gymnasiallehrern gehen die Kultusminister dagegen sogar von einem deutschlandweiten Überangebot aus.
Die Kultusministerkonferenz und ihre Ergebnisse. Offiziell, wir haben es gehört, standen die PISA-Ergebnisse nicht auf der Agenda. Aber wir setzen sie drauf. Bei Campus und Karriere morgen ab 14.05 Uhr reden wir ausführlich über Deutschland, den ewigen Dreierkandidaten. Was muss sich ändern? Mit dabei ist auch der amtierende Präsident der Kultusministerkonferenz, den Sie eben gehört haben, und die Koordinatorin der PISA-Studie für Deutschland. Was muss sich ändern? Wenn Sie dazu was zu sagen haben, können Sie uns jetzt schon mailen an campus@deutschlandfunk.de. Brain Drain heißt das, wenn Wissenschaftler ins Ausland abwandern, und Brain Gain heißt es so schön, wenn man Wissenschaftler aus dem Ausland, die ausgewandert sind, wieder zurückangelt. Das versucht die französische Regierung gerade. Macron hat gezielt Forscher aus den USA umworben und will, dass auch die deutsche Regierung mitzieht. Und das tut sie jetzt. Das Forschungsministerium und der DAAD haben bereits vor einem Jahr Geld für 13 internationale Forschergruppen locker gemacht, die zum Klimawandel forschen sollen. Denn gerade Klimaforscher sind von Trump in den USA so enttäuscht, dass sie die Einladung gerne annehmen. Jetzt ist es ein gemeinsames deutsch-französisches Anwerben. Wie läuft es denn so? Die Forscher sind im Moment in Köln, um sich auszutauschen, und Andrea Luck hat ihnen zugehört.
In einem etwas engen Raum eines Kölner Hotels stellt die Atmosphärenwissenschaftlerin Anna Possner ihr Forschungsprojekt vor, bei dem es im Wesentlichen darum geht,
wie viel Schatten Wolken über Ozeanen spenden. Der Motivationsgrund, warum man sich damit beschäftigt, ist, dass wie diese Wolken sich ändern im Zuge des Klimawandels, bisher immer noch ein sehr großer Grad der Unsicherheit in den Projektionen ist in der Zukunft.
Es wird in Zukunft weniger von diesen Wolken geben, aber wie viel weniger, darüber rätseln die Wissenschaftler noch. Anna Possner ist aus den USA zurück nach Deutschland gekommen, weil sie das schon länger vorhatte. Aber auch die 1 bis 1,5 Millionen Forschungsgelder, die in die Projekte fließen, sind attraktiv und die Möglichkeit, eine eigene Forschungsgruppe aufzubauen. Zudem haben sich die Bedingungen in den USA stark verschlechtert, meint sie.
Ich habe auch viele Kollegen, wo gerade immer stärkere Restriktionen stattfinden und Gelder immer weiter gekürzt werden. Also der Druck ist auf jeden Fall schon da, dass die Mittel immer weniger werden, und auf der gleichen Seite halt auch die Frustration dahinter.
Die 30-Jährige hätte in den USA noch eine berufliche Perspektive gehabt. Jetzt ist sie an der Uni Frankfurt und findet:
Deutschland ist halt derzeit ein extrem attraktiver Forschungsraum, also bezüglich Fördermittel im internationalen Vergleich mit deutschen Mitteln sowie europäischen Mitteln gibt es einem extrem viele Möglichkeiten.
Und für Klimaforscher auch nicht unerheblich.
Es hat einfach viele Kollegen auch auf einem engen Raum, zu dem man eben nicht fliegen muss, um mit ihnen zusammenzuarbeiten, sondern auch mit dem Zug fahren kann.
Klimaforscher Clemens Scheer hat einige Jahre in Australien gearbeitet, an der Queensland University of Technology in Brisbane. Jetzt forscht er am Karlsruhe-Institut für Technologie am Standort Garmisch-Partenkirchen.
Mein Forschungsthema beschäftigt sich mit Stickstoff in der Landwirtschaft, wie sich der auf den Klimawandel auswirkt, hauptsächlich wie viel Lachgas, was ein sehr potentes Treibhausgas ist, davon emittiert wird, aber auch gleichzeitig damit, wie wir nachhaltiger Nahrungsmittel produzieren können.
Clemens Scheer hatte den Gedanken an eine Rückkehr nach Deutschland eigentlich schon fast aufgegeben. Er ist inzwischen australischer Staatsbürger. Doch in seiner Zeit dort hat sich auch einiges verändert.
Wie ich angefangen habe, da gab es eine Regierung in Australien, die ganz viel Richtung Klimawandel gemacht hat. Auch ein großes nationales Projekt, wo ich mitgearbeitet habe. Leider hat nach 3 Jahren die Regierung gewechselt. Momentan haben wir in Australien leider auch eine absolut klimawandelleugnende Regierung. Australien steckt in den Händen der Kohlelobby, und momentan Klimawandelwissenschaft wird nicht gefördert.
Auch Scheer ist mit den Forschungsbedingungen in Deutschland sehr zufrieden. Allerdings gibt es einen Haken.
Die finanziellen Mittel, die wir da haben, sind sehr gut. Also auch Laboreinrichtungen, Geräte, die man kaufen kann, das ist super, da kann man sich gar nicht beschweren. Allerdings die Perspektiven, die gerade so Nachwuchswissenschaftler wie mir geboten werden, sind, ich würde echt sagen, extrem schlecht.
Das war in Australien Scheers bisherigem Arbeitsort besser. Wie es in Deutschland für die Wissenschaftler in 4 Jahren nach dem Projekt weitergeht, kann niemand sagen. Doch insgesamt finden die Klimaforscher das Klimaforschungsprojekt sehr gut und hoffen, dass auch auf die Wissenschaftler gehört wird.
Es ist ja auch ein politisches Projekt so ein bisschen und da glaube ich, ist es auch ganz wichtig, dass wir da zusammenarbeiten und so ein bisschen dieses politische Statement voranbringen.
Es hört sich an wie eine einfache Gleichung. In Deutschland fehlen Lehrer. Die Kultusminister haben gerade ja wieder darüber beraten. Aus Syrien und aus dem Irak hingegen kommen Flüchtlinge hierher, die sind schon Lehrer. Warum also lassen wir die nicht einfach hier unterrichten? Naja, so ganz einfach scheint es nicht zu sein. Sie brauchen oft lange, bis ihr Deutsch gut genug ist. Das ist das eine. Und kaum eine ausländische Lehrerausbildung wird anerkannt, weil man in Deutschland 2 Fächer studiert haben muss. Das ist fast in keinem anderen Land so. Jetzt stellt das Land Brandenburg offenbar auch deshalb ein Projekt ein, das Geflüchtete für den Schuldienst fit machen sollte. Refugee Teachers, das war vor 3 Jahren ein viel bejubeltes Modellprojekt an der Uni Potsdam. Doch nach 85 Absolventen ist jetzt Schluss. Ein weiteres Beispiel, wie schwer es ausländische Lehrer haben, hier in Deutschland Fuß zu fassen. Katja Hanke.
In einem schlichten Seminarraum an der Universität Potsdam sitzen 4 Männer und 2 Frauen im Kreis. Alle sind Lehrkräfte aus Syrien. Projektleiterin Anna Wojciechowicz begrüßt sie.
Zu der heutigen ersten Sitzung im Rahmen des pädagogischen Einführungsseminars.
Im Seminar lernen die syrischen Lehrkräfte das deutsche Bildungssystem kennen. Zuerst geht es aber um das syrische Schulsystem. Sie arbeiten in Gruppen.
Also ich würde sagen, dass die Tradition spielt eine große Rolle in diesem Bereich.
Das Refugee Teachers Program dauert 3 Semester. Die Teilnehmenden besuchen Pädagogik- und Didaktikseminare, hospitieren an Schulen und lernen vor allem Deutsch. Das ist der härteste Teil. Denn sie sollen das Sprachniveau C1 erreichen, die zweithöchste von insgesamt 6 Stufen nach europäischer Vereinbarung. Die Absolventen des Programms in Brandenburg können befristet als Assistenzlehrkräfte an einer staatlichen Schule arbeiten. Das heißt, sie unterstützen die Fachlehrer in den Klassen und können auch Vertretungsstunden geben. Wer das erwünschte Sprachniveau nicht erreicht, kann als sonstiges pädagogisches Personal arbeiten. Im Seminar berichtet ein junger Mann vom Schulalltag in Syrien.
Schultag, von Sonntag bis Donnerstag. Auch 4 bis 5 Stunden.
Dann vergleicht die Gruppe das syrische und das deutsche Schulsystem. Leiterin Anna Wojciechowicz erklärt den Föderalismus, die Kultusministerkonferenz, die Schultypen und vieles mehr. Einige Absolventen arbeiten bereits als Lehrkräfte an Schulen. Andere tun sich schwer, überhaupt das notwendige Sprachniveau zu schaffen. Die Sprache sei das größte Problem. Das meint auch der 30-jährige Geschichtslehrer Muhannad Al-Hassan.
Sprache ist so schwer. Ich kann verstehen, gut verstehen. Aber manchmal ist die Grammatik und auch, wie kann ich die Antworten geben.
In der Regel müssen ausländische Lehrkräfte die höchste Sprachstufe erreichen. Das entspricht einer fast muttersprachlichen und zudem höchst akademischen Kompetenz. Eine zweite Hürde ist die 2-Fächer-Kombination. In fast allen Ländern unterrichten Lehrkräfte aber nur 1 Fach. Also müssen die meisten Bewerberinnen und Bewerber 1 Fach nachstudieren. Lediglich in 2 Bundesländern dürfen sie auch mit 1 Fach unterrichten. Eine Anerkennung zu bekommen sei fast nicht möglich, meint Miriam Fock, Professorin für empirische Unterrichts- und Interventionsforschung an der Universität Potsdam und Initiatorin des Programms.
Egal aus welchem Land Sie kommen, das ist nicht zu machen. Und ich glaube, auch da wäre es klug, wenn wir da umdenken würden in unserem Schulsystem in Zeiten von starker Migration uns überlegen würden, was sind wirklich wichtige Qualifikationen, die Lehrkräfte brauchen. Muss es unbedingt das Ausbildungssystem sein, was wir hier haben, oder gehen vielleicht auch andere Wege und man kann trotzdem eine sehr gute Lehrerin oder ein sehr guter Lehrer sein?
Von solchen Überlegungen ist die Politik aber weit entfernt. Im Gegenteil, im Sommer beendete das Land Brandenburg die Finanzierung für das Refugee Teachers Program. Die aktuelle Gruppe ist die letzte. Zusätzlich legte das Ministerium fest, neue Absolventen dürfen nicht mehr als Assistenzlehrkräfte, sondern nur noch in Teilzeit und als sonstiges pädagogisches Personal arbeiten, bis auch sie Deutsch fast wie ein Muttersprachler beherrschen. Miriam Fock findet das schwer nachvollziehbar. Viel schneller als in einem Sprachkurs würden die Absolventen ihr Deutsch im Berufsalltag verbessern. Sie plädiert dafür, ausländische Lehrkräfte schon mit geringeren Sprachkenntnissen einzustellen und ihnen genug Zeit und die nötigen Angebote zu geben, das notwendige Niveau zu erreichen.
Wenn man sich anschaut, wie jetzt massenhaft Seiteneinsteiger eingestellt und qualifiziert werden müssen, dann fragt man sich schon, warum wird dann nicht auf die pädagogisch ausgebildeten und berufserfahrenen Personen zurückgegriffen.
Nicht nur die Deutschen grämen sich ein wenig, dass sie bei PISA immer nur Mittelmaß sind. In der Gewinnertruppe haben die Finnen hart daran zu knabbern, dass sie vom 1. auf den 5. Platz im Ranking abgerutscht sind. Ganz oben Singapur, Südkorea und Hongkong. Ja, auch Hongkong ist für sogenannte Paukschulen bekannt. Allerdings, so fürchten viele im Peking-freundlichen Lager des Hongkonger Parlaments, gibt es in den Schulen auch viel zu viele freiheitliche, subversive Elemente. Also Unterrichtsfächer, die kritisches Denken fördern, was auch eben Peking-kritisches Denken ist. Die Schulbücher sollen nun geglättet werden. Darüber wird gerade im Parlament in Hongkong abgestimmt zur Stunde. Und Peking will mehr patriotische Bildung, um die jungen Hongkonger stärker an China zu binden. Ruth Kirchner über den langen chinesischen Arm, der bis in die Hongkonger Schulen reicht.
Im internationalen PISA-Vergleich landeten Hongkongs Schulen gerade erst wieder in der Spitzengruppe. Aber trotzdem ist in der chinesischen Sonderverwaltungszone fast täglich Kritik am Schulsystem zu hören. Vor wenigen Tagen stimmte Regierungschefin Carrie Lam in den Klagechor mit ein. Lam forderte mehr Staatsbürgerkunde, auch für Hongkongs Schüler. Ihr Nationalgefühl müsse gefördert werden, sagte sie in einer Rede. Die Kritik, der Schulunterricht vermittle zu wenig Nationalgefühl und sei zu China kritisch, gibt es seit Jahren. Aber seit Beginn der Massenproteste im Juni, die vor allem von jungen Leuten getragen werden, hat sich der Ton deutlich verschärft. Jetzt heißt es sogar, die Schulen hätten die jungen Hongkonger politisch radikalisiert.
Some teachers transfer their opposition argument.
Einige Lehrer übertragen ihre oppositionellen Ansichten auf die Schüler, lamentierte kürzlich dieser Hongkonger Schulleiter im chinesischen Staatsfernsehen. Sie propagieren Gesetzesbrüche und die Schüler setzen das dann in die Tat um. Im Visier der Kritik das Unterrichtsfach Liberal Studies, eine Art Gemeinschaftskunde, Pflichtfach für alle Oberschüler in den letzten beiden Schuljahren. Die Globalisierung und der Umweltschutz stehen auf dem Lehrplan, aber auch das moderne China und das politische System Hongkongs. Dass dabei auch kritische Themen zur Sprache kommen, sei selbstverständlich, sagt der Abgeordnete Ip Kin Yun, Vizechef der Lehrergewerkschaft. Es ist wichtig, ausgewogen zu sein, mit den Schülern nicht nur über die positiven, sondern auch über die negativen Seiten zu sprechen, über die wirtschaftlichen Erfolge Chinas, aber auch über den 4. Juni 89, also die Niederschlagung der Demokratiebewegung. Es gibt Dinge, die Peking verschweigen will, die wir aber wissen sollten. Auch Lehrer Colin Lai-Tak-Chung wehrt sich gegen die Kritik aus dem Peking-freundlichen Lager. Seit Jahren unterrichtet er Liberal Studies an einer Hongkonger Eliteschule. Es gehe darum, den Schülern kritisches Denken beizubringen, betont er. Lais Erfahrung, wer ein Problem von unterschiedlichen Perspektiven aus betrachtet, rücke meist von radikalen Positionen ab. Die Peking-freundlichen Politiker benutzen Liberal Studies als Sündenbock. Alles, was in den letzten Monaten in Hongkong passiert ist, einem Schulfach anzukreiden, das ist doch lächerlich. Doch die Kritiker aus dem Peking-treuen Lager bleiben hartnäckig. Der Versuch, Liberal Studies nicht mehr als Pflicht, sondern nur noch als Wahlfach zu unterrichten, ist zwar vorerst gescheitert, aber jetzt sollen die gesamten Lehrpläne aller Schulformen untersucht werden. Auch die Schulbücher sollten einer staatlichen Revision unterzogen werden, fordern Peking-freundliche Abgeordnete. Lehrer Lai macht sich Sorgen. Ich fürchte, dass sie versuchen werden, die politisch heiklen Themen aus dem Lehrplan zu nehmen. Das finde ich falsch. Politik gehört zu unserem Leben dazu. Das kann man nicht einfach streichen. Der lange Arm Pekings macht vor den Hongkonger Schulen nicht Halt. Erst im Oktober hatte das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Richtlinien für mehr patriotische Bildung vorgelegt und dabei ausdrücklich auch Hongkong genannt. Der Druck steige immer weiter, klagt Gewerkschafter Ip. Doch die Regierungen in Hongkong und Peking wissen auch, die Schulen sind ein Minenfeld. Der Versuch, mehr patriotische Bildung zu verordnen, ist schon einmal gescheitert. 2012 führte ein gerade mal 15-jähriger Schüler die Proteste an. Sein Name Joshua Wong. Heute ist er einer der bekanntesten Vertreter der Demokratiebewegung.
Auch im real existierenden Sozialismus wurde geklaut. Sogar Spiele. Im Corso-Gespräch nach den Nachrichten geht es um Spielepiraterie im Sozialismus. Wir verabschieden uns, Campus und Karriere. Moderiert hat Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.